Kunstradio, Radiokunst.
Die Grundidee oder die Intention dieser Reihe Literatur im Kunstradio ist die, dass Schriftsteller, Schriftstellerinnen im Studio ihren Text selber sprechen und dass sie nachher in diesen Text selbst bearbeiten unter Anleitung eines Tonmeisters und dass sozusagen der Text die Projektionsfläche ist, auf die er akustisch sozusagen noch einmal und in verschiedenen Weisen, also sozusagen verschiedene akustische Varianten des Textes, auf ihn selber abgebildet werden. Der Text wird sozusagen auf sich selber abgebildet.
Die Autorin Liesl Uivari über Literatur als Radiokunst. Susanne Niedermeyer begrüßt Sie zu einer weiteren Ausgabe des Kunstradios und zum zweiten Teil des von Liesl Uivari konzipierten Themenschwerpunktes. Zwei Texte und ihre radiophone Interpretation möchten wir Ihnen im Rahmen der heutigen Sendung vorstellen. Polymorphes Begehren, die seelischen und andere Altertümer Sigmund Freuds, ein akustischer Grabungskabann von Christiane Zinzen und gleich zu Beginn Prinzip I von der österreichischen Schriftstellerin Brigitta Falkner. Die fiktive Handlung im Prinzip I beginnt mit der Geburt des Helden. Die Schauplätze der Handlung Linz, Grinzing, Ilmitz und Rimini befinden sich irgendwo in einem Paralleluniversum, in dem eigene Gesetze und Spielregeln gelten. Wie in einem Comicstrip scheinen sich die einzelnen Szenen bruchstückhaft aneinander zu fügen. Klangbilder in I gehalten, denn Prinzip I folgt dem monovokalischen Prinzip, demzufolge nur ein Vokal, hier das I, verwendet werden darf. Das monovokalische Prinzip I verbietet unter anderem auch den Gebrauch des Infinitivs, der Relativsätze und der Konjugationen im Plural. Die Verbote betreffen in der Folge nicht nur die Grammatik, schlimm wird schicklich, nichtig wird wichtig, fiktiv wird wirklich, himmlisch wird irdisch und Sissi wird schwindlig.
Klinik in Linz. Birgit blinkt ihr Schild im Klimmlicht. Birgit tritt ins Bild. Birgit blickt ins Skript. Birgit strickt.
Schnitt.
Ingrid schwitzt. Ihr Lidstrich rinnt. Hilf mir, spricht Ingrids Blick. Birgit strickt, Dings singt. Hilft nichts. Pflicht ist Pflicht. Birgit nickt. Prinzip I. Schnitt. Schrillt Ingrid spitz. Birgits Griff in Ingrids Schlitz. Milchig spritzt Willis Firnis Schicht ins Bild. Shit, spricht Birgits Skript widrig. Blind blickt Willi ins Licht. Willi ist winzig. Birgit kippt in Ingrid. Willi ist glitschig. Zittrig nimmt Ingrid ihr Kind. Ihr Fischblick wird innig. Willi. Schnitt.
Grinzing. Wird in
Mizi. Gespritzt. Mit nix spricht Ingrid fix. Stritzi Fritz will Chicks. Ingrid trinkt. Im Dirndl birgt Ingrid ihr Indiz. Instinktiv blickt Willi hin. Ich will, spricht Willis Blick. Will Milch? Mir nix, dir nix, nimmt Ingrid ihr Milchding. Instinktiv blickt Fritz hin. Primitivling, zischt Ingrid. Fritz grinst, Ingrid tippt im Will-Wille-Milch-Quiz richtig. Wirklich, Willi will Milch, sprich, ist trinkwillig. Mithin trinkt Ingrids Milchding in Willis Trinkschlitz.
Klitsch.
Willi trinkt Milch, Schlitz, bis Will still wird. In Ingrids Ding nichts drin ist, mithin Ingrids Milchding ins Dirndl sinkt.
Schnitt.
Fritzi bis still, zwickt den Wirt
den Mietzi.
Fritz ist tipps hinsichtlich Milchmix drinks, missbilligt Ingrid stinkfingrig. Fritz grinst, Ingrid schwitzt im Dirndl. Pipi, spricht Willis Mimik. Ingrid spricht mit Willi im
Infinitiv.
Ingrid flitzt mit Willi ins Dickicht. Willi pisst ins Dickicht, bis Ingrids Lidstrich rennt.
Schnitt.
Ingrid blickt in Sigrids Iris. Sigrid? Tippt Sigrid. Ingrid hilft Ingrid.
Gibt's nicht mit.
Sigrid blickt ins Skript. Stimmt.
Gitti gibt's nicht.
Mithin wirkt Gitti
nicht mit.
Wirtin Mizi tritt ins Bild. Spritzt. Sigrid nickt. Willi blickt grimmig. Sigrids Iris schwimmt hin, ihr Kinn sinkt, ihr Strich schlitzt sich sinnlich. Di-di-di-di, spricht Sigrid spitzlippig. Willi mischt sich Ingrid sinnwidrig ins Di-di-di-di. Willi-lili, singt Sigrid schrill, sticht spitzfingrig in Willis Pfirsichschicht.
Schnitt.
Klich Willi ihr nicht? Finst? Ist Sigrid blind?
Ich bitte dich.
Sigrid.
Ingrid.
Stirn. Ihr Blick. Ihr Kinn.
Stimmt.
Klich Ingrids Kinn nicht Willis Stirn? Ingrid gibt ihr Willis Lichtbild. Willi mit dir? Ingrid
nickt wild.
Sigrid gibt ihr Schminktipps. Kind mit Schild tritt ins Bild.
Blind wird die Mitzi singt.
Ingrid blickt ins Skript. Ingrid
singt mit
dem Dirndl. Dirndl sind kitschig. Kitsch im Film ist nicht kitschig.
Missbilligt Ingrid Sigrids Kritik spitzfindig.
Sigrid billigt hinsichtlich Kitsch nichts.
Kritik ist wichtig.
Wird die Mitzi singt. Ingrids Tisch wippt spiritistisch mit. Nichts ist wirklich, spricht Ingrid fiktiv. Linz. Sitz
richtig.
Zwing dich. Wirf nicht mit. Iss Willi. Schling nicht.
Trink richtig.
Mir. Sprich nicht mit. Iss richtig. Iss richtig. Nicht Willi.
Sprich richtig.
Bist still, Willi. Ist nicht Mist, nicht Mist, das will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich
nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich
nicht. Schnitt. Ilmitz. Willi zwickt's im Schritt. Sissis Blick trifft Willi, dringt in Willis Milz, ritzt Sissis Bildnis in Willis Bimpfirn. Zivilist winkt ins Bild. Willis Pfiff dringt in Sissis Linkshirn.
Schnitt.
Sissi im Bikini.
Silbrig ihr
Blick. Sissi spricht nicht mit Willi. Willi piekst Sissi mit Schilf. Sissi ist nicht kitzlig.
Willi schminkt sich mit Sissis Filzstift. Sissi blickt nicht hin.
Sprich mit mir.
Sprich mit mir.
Willi kippt Chicks in Sissis Pfirsich Kirsch-Kiwi-Milchmix-Trink. Mischt sich Ingrim in Sissis Bildschirm.
Blick.
Schimpf mit mir.
Schimpf mit mir. Schimpf.
Willi stipitzt Sissis Lip.
Gibt sich zickig.
Klingt sinnlich.
Nimmt Sissi.
Sissi blickt nicht hin.
Ihr Blick
gilt Philipp.
Ihr Bild.
Willi stipitzt
ihr Lichtbild.
Sissi mit Kirschclips.
Sinnlich,
kindlich. Missing Link im Mini-Strickding.
Sissi
Schlitz wird winzig.
Ihr Lied zittrig.
Willi nimmt ihr Lichtbild. Implizit Sissi Slip. Gibt's Philipp.
Sissis Prinz.
Irrt sich Sissi in Philipp?
Irrt sich Sissi in sichtlich Philipp, ich bin nicht wirklich Blick.
Ihr Prinz spricht mit Willi. Ihr im Bild grinst. Ihr Lichtblick nimmt Sissis Slip. Prinz Philipp flitzt in Schilf, die Kicht, wirft ihn in Schilf,
Schiff ins Dickicht, bis richtig stinkt im Schilf. Schnitt. Willi schlich ins Dickicht, griff sie Sissis Lipp. Sissi, nichts im Sinn, ging hin. Ging ich, nichts im Sinn, in Schilfdickicht, find Willi, rittlings. Strich Willi ins Skript. Willi picknickt mit Sissi. Sissis Blick gilt Willis Mitbringsel. Ring, tippt Sissi. Mit Inschrift girrt Willi. Merklich, spricht Sissi mit Rhinitis. Milli, Sissi, spitzwinklig sticht Willis Kinn in Sissis Kinn.
Schnitt.
Sissi picknickt mit Willi. Sissi mischt, Willi gibt. Pick, Sissi blickt listig. Pick nickt Willi, Sissi sticht.
Schnitt.
Sissi flicht Schilf in Willis Filz. Willi blickt ins Skript. Ich will dich. Nimm mich, gib's mir, nickt Sissi wild. Sissi singt in Schilf. Willi gibt sie schriftlich.
Schnitt. Grinzink.
Sinn wird Irrsinn, nichtig wird wichtig. Willi spricht, Sissi trinkt, schlicht wird diffizil. Witz wird ihr Witz, himmlisch wird irdisch, Sissi wird schwindlig. In sich stimmig, hinsichtlich nichts, ist nicht nichts wirklich, sprich, sichtlich nicht wirklich wirklich. Sinnwidrig richtig, irrsinnig diffizil im Hinblick. Willi spricht, Willi trinkt, hirnrissig wird richtig, schlimm wird schicklich, fiktiv wird wirklich. Ist Willis Irrsinn klinisch? Sind Sissi? Spinnt Willi schlicht? Spielig? Schrillt Willi. Richtig ist, im Dings, im Prinzip, gibt's nicht, nicht schlicht, nicht. Mithin ist nichts wirklich.
Hilft nichts.
Hinsichtlich nichts sind wir blind. Sinnbildlich blind. Strittig ist, gilt hinsichtlich nichts, Prinzip. Schnitt. Rimini, Bikini-Pflicht. Sissi im Mini-Bikini, Willi im Slip. Willi wirkt nicht wirklich schwimmwillig. Richtig grimmig wirkt Willi. Ich will nicht wirklich, spricht Willis Mimik. Sissi ist Fisch. Sissi trinkt in ihn. Schwimm, Willi, hilft nichts. Willi ist Zwilling. Willi schwimmt, sitzt im Hirn,
spricht
Sissi bildlich. Willi ringt
mit sich.
Sissis Kritik wirkt sichtlich.
Willi schwimmt.
Nicht wirklich, mit Schwimmring. Sissi gibt Schwimmtipps hinsichtlich Willis Schwimmstil. Bis Willi richtig schwimmt, richtig in Sissis Sinn. Mithin richtig, richtig. Schnitt. Tisch, mit Filmkritik.
Schwimm dich fett.
Grimis, trinks.
Sissi trinkt Schimpfis.
Prickelig, quält im Mixtrink. Igitt,
spricht Willis Blick.
Willi trinkt Gin mit nichts drin. Schlicht Gin.
Gin-Fist
klingt richtig schlimm, finde ich.
Schimpft Willi.
Willi skript widrig. Sissi blickt in Filmkritik. Lichtblick ist Sissi. Sinnlich, witzig, himmlisch hinsichtlich Mimik. Film im Film. Stimmig, dicht.
Gin-Fist
klingt richtig billig, finde ich. Mix trinkt sie nicht, Willis Ding. Willi mischt nicht.
Schlecht ist Willis Prinzip.
Hinsichtlich Drinks ist Willi strikt. Spritzig ist wichtig, spricht Sissi
hitzig.
Willi wird wild.
Willi spricht im Infinitiv.
Infinitiv
hilft nicht, schimpft
Sissi.
Willis Blick wird grimmig.
Stimmt, Prinzip I.
Sissi mischt Gin mit Pilz. Willi blickt ins Skript. Blick nicht hin. Hinsichtlich I, billigt Sissi wirklich nichts.
Wird Sissi
irrsinnig, richtig
wild,
wird Sissi irrt sich Willi.
Disziplin ist wichtig.
Zivilist mit Schild hinkt ins Bild.
Sinnbild.
Sissi blickt sphinxisch. Sissis, wie es in Quidblick tippt Willi richtig. Sissis Prinzip ist Risibisi, spricht Willi sinnbildlich. Sissi nippt. Sissis Trinkstil ist indisch, zischt Willi. Willis Trinkstil ist irisch. Finnisch, Willi trinkt nicht, Willi kippt. Sissi, Sissi mischt Gin mit Pilz. Sissi nippt stilwidrig. Gin ist Gin, Pilz ist Pilz, spricht Willi distinktiv. Spricht, singt, hin, Filmriss. Sissi winkt, Willi hinkt. Flink ist Sissi im Lift. Willi will nicht. Zwingt den Sissi. Willis Liftschiss sitzt im Hirn. Spricht Sissi bildlich.
Sissis Kritik wirkt.
Spricht Willi. Willi zwingt sich. Willi schwitzt. Willi wird schwindelig. Schnitt. Wind still. Willi sitzt im Sturm dickicht, schwitzt, kippt Drinks, blickt grimmig. Willis Gips zwickt, Willis Grip schmilzt. Sissi schwimmt. Willi, sprich mit mir. Sissi zwickt ihn. Willi spricht nicht. Ich bitte,
sprich, denkt Sissi in ihn.
Still blickt Willi in Schirmdickicht. Blick ins Skript, hilft Sissi. Willis Iris schwimmt, Willi grinst. Willi strich schlitzig. Mixi, Finish, zischt Willi. Finish.
Prinzip I von Brigitta Falkner. Die zweite Arbeit, die wir Ihnen heute im Rahmen von Literatur als Radiokunst vorstellen möchten, stammt von der österreichischen Schriftstellerin Christiane Zinzen. Polymorphes Begehren, die seelischen und andere Altertümer Sigmund Freuds, so der Titel ihres Stückes.
Was mir gefallen hat bei dem Impuls, dieses Radiostück zu machen und zu realisieren, war einerseits das Moment der Improvisation und das tatsächlich am Stück arbeiten, ohne jetzt allzu große und komplizierte Konzepte. Und das andere war das puristische Herangehen, dass man nur die Stimme nimmt, nur den Text. Und es hat sich erwiesen, dass aus so einer Stimme unglaubliche Dinge entstehen, was mit dem Thema meines Textes, Freud und das Unbewusste, natürlich ganz wunderbar dann harmoniert hat. Und also das Erstaunliche war dann beim Erleben der Produktion, beim Realisieren bei diesem, das ist auch ein Produzieren, das eben nicht immer nur nach Konzept geht, sondern wo man es einfach auch kommen lässt. Das war unglaublich spannend, dass das Produkt ja so viel klüger ist als man selbst. Dass es eben genau das Überdeterminierte herstellt, was bei jedem Werkstück künstlerischer oder auch textlicher Natur drin ist, das sich eigentlich der Kontrollierbarkeit des Autors ja auch entzieht.
Freuds berühmte Archäologie-Metapher geht davon aus, dass auch in der menschlichen Psyche der glückliche bombejanische Ausnahmefall gelte, dass unter der Verschüttung alles Wesentliche erhalten bleibe. Deshalb war Freuds Ansicht nach ein endgültiges Vergessen und Verdrängen nicht möglich. Christiane Zinzen griff anlässlich der 100. Wiederkehr des Erscheinens der Traumdeutung die Freudsche Archäologie-Metapher auf und transformierte sie in einen akustischen Raum.
Das Arbeiten im Studio, wo wir 24 Tonspuren angelegt haben, die wir, wie man sagt, herauf und herunter gezogen haben, wie Schichten übereinander gestapelt haben, aufgerissen haben, auslaufen haben lassen, wieder heraufgezogen haben, das war eben auch wie die Schichten in einer in einem stratigraphischen Querschnitt. Dort werden auch wie in der Geologie manche Gesteins- oder Erdschichten werden dünner und werden dicker. Dort kommt der Lehm hervor, dort wird es morastig. Genauso ist bei dem Hörstück, ist manches verständlich, manches, da schaut nur ein Henkel heraus, dann wieder eine Nase vielleicht, dann ein Kopf, dann wieder gar nichts, dann wird es tief. Dann kommt wieder so eine Welle mit vielen, vielen kleinen Scherben. Interessant war, diesen eigentlich wissenschaftlich, in einem wissenschaftlichen Kontext entstandenen Text aufzublättern, aufzureißen, aufzugraben und seinen versteckten Widersinn, seinen versteckten Tiefsinn, aber auch seinen mir bislang nicht bewussten Blödsinn da plötzlich hören zu lassen.
Analytisch und synthetisch spricht die radiophone Interpretation von Christiane Zinzen die glatte und bewusste Oberfläche der historischen Erzählung auf, um die im Wortlaut, Rhythmus und in der Sprechmelodie eingelagerten, halb- und unbewussten Bedeutungen aufzufinden und akustisch auszugraben.
Mittlerweile so bekannt, dass man im Alltag nicht selten vom Unterbewussten statt vom Unbewussten reden hört. Es geht also um ein Darunter, um ein Verborgenes, welches es herauf, also ans Tageslicht zu holen, zu sichten und zu sichern gilt. So viel ist klar. Schon 1895 hatte Freud in seinen Studien zur Hysterie von seinem neuen Verfahren berichtet. Einem Verfahren der schichtweisen Ausräumung des pathogenen psychischen Materials, welches wir gerne mit der Ausgrabung einer verschütteten Stadt zu vergleichen pflegten. Modell für eine solche verschüttete Stadt war Pompeji. Wie konkret das gedacht war, beweist Freuds Lektüre von Fachliteratur über Pompeji. Lange vor seiner tatsächlichen Reise dorthin im Sommer 1902.
Der Gedanke, dass sich bei einer solchen mechanischen Verschüttung Schicht um Schicht von fremdem Material horizontal herabsenkt, findet sich freilich schon sehr viel früher. Und zwar bei Johann Wolfgang Goethe, den Pompeji an ein eingeschneites Bergdorf erinnerte. Nur wenig später beschrieb der Schriftsteller und Arzt Karl Gustav Carus in seinen Reisenotizen den dicken Lavastaub, der wie Schnee die Straßen deckte. Sigmund Freud begreift das Bild der Verschüttung, wie sie Pompeji zum Schicksal geworden ist, als Analogie für die Verdrängung, die etwas Seelisches zugleich unzugänglich macht und konserviert.
Mit umgekehrten Vorzeichen entspricht dieser mechanischen Sedimentbildung jener aktiv-dynamischen Aspekte therapeutischen Grabung, die Freud während der Frühphase seiner psychotherapeutischen Experimente im Rahmen der kathartischen Methode praktiziert. Die Provokation von Assoziationen und Erinnerungen erscheint bei denen als aktiv grabender Vorgang.
Der Archäologe Johannes Overbeck hatte in dem 1884 erschienenen Standardwerk Pompeji in seinen Gebäuden, Altertümern und Kunstwerken das Wasserasche-Gemisch mit einer gleichmäßigen Decke verglichen.
Die Pompeji von den Zerstörungen kommender Zeiten geschützt und geheimnisvoll bewahrt habe. Sigmund Freud studiert Overbecks Buch 1897, träumt in der Folge gar manches Pompeianisches und inspiriert die Vorstellung von der Erhaltung im Psychischen an diesem archäologisch-geologischen Modell. Dem als Rattenmann bekannten Patienten gegenüber verweist Freud auf Pompeji, wo die archäologischen Schätze gerade durch ihre Verschüttung bewahrt geblieben sind. So wird denn auch die Usur, also der mechanische Abrieb, dem alles Bewusste unterliegt, während das Unbewusste relativ unveränderlich sei, nach dem Modell Pompejis gedacht, das erst jetzt zugrunde gehe, seitdem es aufgedeckt sei. aus der Not des Archäologen, der die Altertümer gerade durch die Ausgrabung der Zerstörung ausschläfert und damit endgültig verliert, macht Freud eine therapeutische Tugend. Das durch analytische Grabearbeit zutage geförderte Material soll systematisch exponiert, der Usur ausgesetzt und damit seines gefährlichen Charakters beraubt werden. Dennoch belegen die Briefe, die Sigmund Freud während der Konzeption und Niederschrift der Traumdeutung an seinen Freund William Fields schreibt, dass die psychische Prozesse selten so planvoll abwickeln. Namentlich das Wühlen im eigenen Kopf an, wenn Hindernisse als eine Schicht hinter der anderen unablässig den Gedankenfluss stören, zur intellektuellen Hölle werden. Ziel der Bemühungen bleibt indes, ob ein eigener oder fremder Grabungsstätte, das Erreichen jenes Urbodens, zu dem Schliemann durch das Ausheben von Schachten oder Gräben hinabgedrungen war. Auf einen solchen Urboden unseres Triebwerks stößt Freud, als er nach längerer, aussichtsloser Behandlung eines Patienten endlich tief unter allen Fantasien verschüttet eine Szene aus seiner Urzeit auffindet, die allen Anforderungen entspricht und in die alle übrig gelassenen Rätsel einmünden. Die als Erfüllung eines unwahrscheinlichen Wunsches empfundene Entschlüsselung der Neurosengeschichte des Patienten lässt den Arzt an Heinrich Schliemann denken, dessen großes Troja-Buch er sich ein gutes halbes Jahr zuvor selbst geschenkt hatte. Sein Erfolg dünkt ihm, als hätte Schliemann wieder einmal das für sagenhaft gehaltene Troja ausgegraben. Hier spielt jener persönliche Archäologiebezug herein, der den Auf- und Erfinder des Priamos-Schatzes zum Inbild des glücklichen Mannes macht. Denn Glück gibt es nur als Erfüllung eines Kindheitswunsches. Auf den rein archäologischen Aspekt der Schliemannschen Ausgrabungen nimmt Freud in seiner Studie über weibliche Sexualität Bezug. Die in diesem Aufsatz dargelegte Einsicht in die präödipale Vorzeit des Mädchens wirke als Überraschung, ähnlich wie auf anderem Gebiet die Aufdeckung der minoischen klinischen Kultur hinter der griechischen.
Der italienische Historiker Carlo Ginzburg,
der italienische Historiker Carlo Ginzburg,
der italienische Historiker auf seinem Romanwissenschaften Kein Zufall, so Ginzburg, dass sowohl die physische Wissenschaft in Giovanni Morelli als auch die Sherlock Holmes von zwei studiert, auch Sigmund Freud entwickelt auch sich in den Vorüberlegungen, auch Sigmund Freud, Morelli's Michelangelo, mit der Technik der ärztlichen Psychoanalyse nahe voran.
Tatvergang und Identität des Täters, Krankheitsbild und Verlauf, Persönlichkeits- und Narrosenprofil oder Rekonstruktion von künstlerischer Autorschaft. Was die verschiedenen Disziplinen und Fragestellungen verbindet, ist die jeweils angewandte Methodik der indiziellen, symptomatischen Rekonstruktion einer Geschichte, die als Sinneinheit von gewisser Kohärenz und Kontinuität.
Unter dem Aspekt der eindeutigen Rekonstruierbarkeit und erzählerischen Darstellbarkeit psychischer Szenarien vergleicht Freud den Puzzlespieler mit dem Detektiv und dem Archäologen.
Nehmen Sie an, ein reisender Forscher käme in eine wenig bekannte Gegend, in welcher ein Trümmerfeld mit Mauerresten, Bruchstücken von Säulen, von Tafeln mit verwischten und unlesbaren Schriftzeichen sein Interesse erweckte. Er kann nun Hacken, Schaufeln und Spaten mitgebracht haben, das Trümmerfeld in Angriff nehmen, den Schutt wegschaffen und von den sichtbaren Resten das Vergrabene aufdecken. Lohnt der Erfolg seine Arbeit, so erläutern die Funde sich selbst. Die Mauerreste gehören zur Umwallung eines Palastes oder Schatzhauses. Aus den Säulentrümmern ergänzt sich ein Tempel. Die zahlreich gefundenen, im glücklichen Falle bilinguen Inschriften enthüllen ein Alphabet und eine Sprache. Und deren Entzifferung und Übersetzung ergibt ungeahnte Aufschlüsse über die Ereignisse der Vorzeit, zu deren Gedächtnis jene Monumente erbaut worden sind. Saxa Locuntur.
In seinem Vortrag über Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse vergleicht Sigmund Freud die Aufgabe des Therapeuten mit der des Untersuchungsrichters. Wir sollen das Verborgene psychisch aufdecken und haben zu diesem Zwecke eine Reihe von Detektivkünsten erfunden. Sigmund Freuds berühmte Archäologie-Metapher, die davon ausgeht, dass für das psychische Objekt der glückliche pompeianische Ausnahmefall gelte, dass alles Wesentliche erhalten und zu einer sinnfälligen Totalität zusammenführbar sei, offenbart ein humanistisch kodiertes Harmonie- und Kohärenzvertrauen, welches in jüngerer Zeit in den Fokus der Kritik geraten ist. Freuds Vergleich der psychoanalytischen Konstruktion bzw. Rekonstruktion mit derjenigen des Archäologen, der eine zerstörte und verschüttete Wohnstätte der Vergangenheit und geschlossene Systeme als Erben des 19. Jahrhunderts identifizierbar.
Das komplexe Spiel von Übertragung und Gegenübertragung, von Projektion, Täuschung und Enttäuschung, so die Kritiker, werde bei einer solchen Erfolgs- und Entdeckergeschichte nicht berücksichtigt. Der Psychoanalytiker sei in keiner Weise ein objektiver Archäologe, der lediglich mechanisch das Vorhandene ans Tageslicht befördere, sondern ein vielfach intervenierender Katalysator für die psychischen Prozesse des Patienten.
Freud selbst hat dies womöglich auch geahnt, als er in seinem 1930 publizierten Aufsatz Konstruktionen in der Analyse, Archäologie und Analyse folgendermaßen verglich.
Wie der Archäologe aus stehen gebliebenen Mauerresten die Wandungen des Gebäudes aufbaut, genau so geht der Analytiker vor, wenn er seine Schlüsse aus Erinnerungsbrocken, Assoziationen und aktiven Äußerungen des Analysierten zieht. Beiden bleibt das Recht zur Rekonstruktion durch Ergänzung und Zusammenfügung der erhaltenen Reste unbestritten.
Der Unterschied, so Freud, sei nur, dass mit der Rekonstruktion des Vorgefundenen für den Archäologen die Arbeit beendet sei. Die Arbeit des Analytikers aber nun erst eigentlich beginne. Für Sigmund Freud eine Vielzahl von den Bedeutungen, welche auch, jedoch nicht ausschließlich, mit der Faszination Archäologie zusammenhängen. Darauf deutet etwa schon der Umstand hin, dass er seine Räumlichkeiten erstmals kurz nach dem Tod des Vaters mit Gipsfiguren aus Florenz schmückt. In einer Zeit also, in welcher sich die Arbeit an der Traumdeutung und der Theoriebildung außerordentlich beschleunigt. Als Insignien von gelübter Karriere und gesichertem Status waren dem jungen Freud antike Einrichtungsgegenstände und Sammelstücke, allerdings schon in der hochherrschaftlich möblierten Privatwohnung des großen Hysterieforschers Jean-Martin Charcot aufgefallen, in dessen berühmter Salpêtrière-Klinik Freud im Winter 1885-86 praktiziert hatte. Freud betrachtet das Mobiliar in der musealen Wohnung der neurologischen Koryphäe als Inbild des Modus vivendi eines Mannes, den man bewundert. Und damit wohl als Vorbild für eine eigene, erfolgreiche Zukunft. Später wird sich im Arbeits- und Konsultationszimmer des italienischen Doktor Freud eben jene Verschwendung von Bildern, Teppichen und Kuriositäten einstellen, die der junge Arzt bei seinem großen Lehrer zuvor bestaunt hatte. Teppiche, Bilder und die berühmte Antikensammlung gingen auch bei den Freuds als Prophylaxe gegen den bürgerlichen Horrorvakuum.
Bücherschränke und Vitrinen bieten Bücherschränke und Vitrinen,
Der Wandschmuck versammelt die Faxen des Archäologischen Forums, eine Radierung der Sphinx, 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 eine Radierung der Sphinx
Ist wiederholt vom nicht immer ganz legalen Organisieren von Ausgrabungsgegenständen die Rede. Freud war also ständig auf der Jagd nach Neuem, Alten. Und, das ist das Bemerkenswerte an der Sammlung des Psychoanalytikers, dieses Alte beschränkte sich eben nicht nur auf die von den humanistischen Wertvorstellungen abgesegnete europäische Antike, sondern erstreckte sich auch auf prähistorisches, außereuropäisches und Rudes. Das Charakteristische am Freudschen Sammeln ist sein sehr konkretes Leben in und mit der Sammlung. Zum einen lebte Freuds Antikensammlung insofern, als sie nicht ausschließlich auf permanente Anhäufung und analcharakterliche Akkumulation ausgerichtet war. Dadurch, dass Freud immer wieder einzelne Gegenstände gegen andere, ihn mehr interessierende, austauschte, war seine Sammlung einer ständigen Fluktuation. Sind übrigens auch Objekte der Freudschen Sammlung ins Kunsthistorische Museum gelangt. Zugleich lebte die Sammlung auch in der direkten Beziehung des Sammlers zu seinen Objekten. Ernest Jones berichtet von einem kleinen Essritual. Freud habe jede antike Neuanschaffung, gewöhnlich eine kleine Statuette, an den Mittagstisch gebracht, wo sie während des Essens aufgestellt blieb. Nachher kam sie wieder auf seinen Schreibtisch und wurde noch ein- oder zweimal zurückgebracht. Auch am Schreibtisch, wo die berühmte Statuettenphalanx thronte, spielt sich das Verhältnis des Sammlers zu seinen Objekten dialogisch ab. 1899 schreibt dann Wilhelm Vlies:
Es gibt noch alte Götter, denn ich habe unlängst einige bekommen. Darunter einen Janus aus Stein, der mit seinen zwei Gesichtern mich sehr überlegen anschaut. Meine von dir so wenig anerkannten alten und dreckigen Götter beteiligen sich als Manuskriptbeschwerer an der Arbeit.
Dass die antiken Objekte auch bei der Arbeit mit den Patienten mitunter durchaus von praktikablem Nutzen sein konnten, sahen wir bereits am Beispiel des Rattenmannes, dem Freud anhand des pompeianischen Modellfalls die Arbeit der Analyse erläutert hatte. Freuds Patientin Hilda Doolittle berichtet: Der Professor sagte, dass wir uns in unserer Liebe zum Altertum treffen. Er sagte, seine kleinen Statuen und Bildwerke helfen, die verpflegende Idee zu festigen oder vor dem gänzlichen Entschwinden zu bewahren. Die Figuren, Figürchen und Figurinen waren also nicht nur Staub, sondern auch Ideenfänger. Ähnlich wie die Ideen mussten, wohl oder übel, mitunter auch die geliebten Objekte dran glauben. In der Psychopathologie des Alltagslebens beschreibt Freud die folgende Szene.
Es ist mir in den letzten Jahren, seitdem ich solche Beobachtungen sammle, noch einige Male geschehen, dass ich Gegenstände von gewissen Werte zerschlagen oder zerbrochen habe. Aber die Untersuchung dieser Fälle hat mich überzeugt, dass es niemals ein Erfolg des Zufalls oder meiner absichtslosen Ungeschicklichkeit war. So habe ich eines Morgens, als ich im Badekostüm, die Füße mit Strohpantoffeln bekleidet, durch ein Zimmer ging, einem plötzlichen Impuls folgend einen der Pantoffel vom Fuß weg gegen die Wand geschleudert, sodass er eine hübsche kleine Venus von Marmor von ihrer Konsole herunterholte.
Während sie in Stücke ging, zitierte ich ganz ungerührt die Verse von Wilhelm Busch. Ach, die Venus ist perdu, Tickerer Doms von Medici.
Polymorphes Begehren, die seelischen und andere Altertümer Sigmund Freuds, die stimmliche Reflexion eines Textes mit und durch das Medium Radio von der österreichischen Schriftstellerin Christiane Zinzen, eine radiophone Grabungskampagne, die die Freudsche Archäologie-Metaphorik in einen akustischen Raum transformiert. Durch die Arbeit im Studio wurde nicht nur Unbewusstes aus den eigenen psychischen Tiefen freigeschaufelt, bemerkt die Autorin rückblickend, durch das Umschichten der einzelnen Tonspuren wurde plötzlich auch die zentrale Funktion der Sprache im Radio deutlich.
Ein Hauptproblem, das habe ich zu wenig berücksichtigt, ist, dass wir alle miteinander sehr auf die Sprache gedrillt sind und auch auf das, die Sprache ist eines, ist unser wichtigstes Kommunikationsinstrument und das ist unser Leitcode. Und Sprache im Radio, und das muss ich sagen, unterscheidet Radio von anderen akustischen Formen. Sprache im Radio ist eigentlich immer dazu gedacht, verstanden zu werden. Das Radio spricht zu uns. Das Radio sagt uns, was wahr ist. Das Radio sagt uns im Krisenfall, was wir tun müssen. Das Radio übernimmt einige Traditionen des Pfarrers zum Beispiel, des Herrschers und des Pfarrers. Und das hatte ich zu wenig berücksichtigt. Der Hörer kommt in echte Schwierigkeiten, dort, wo die Sprache unverständlich wird. Also das Ideale wäre, den Text genau zu verstehen, um dann zu verstehen, dass man den Text, wie er jetzt modifiziert ist, nicht verstehen muss, um das Stück zu verstehen. Das ist eine Paradoxie, die ich hätte bedenken müssen beim Produzieren. Sage ich jetzt nachher.
In der Zwischenzeit hat das Stück von Christiane Zinzen eine weitere Umschichtung erfahren. Vom eigentlichen Text ist in Oliver Stummers Remix Freuds geheime Freuden nicht mehr viel übrig geblieben.
Was da entstanden ist, klingt wie mit einer Sonde aus einem lebenden Organismus heraus. Das blubbert und das hat einen Herzschlag und das blubbert und das klingt wirklich wie aus einem Magen-Darm-Trakt.
Vielleicht ist das sogenannte Unterbewusste ja auch im Magen-Darm-Trakt beheimatet. Zumindest ist die Ansicht, der Mensch würde mitunter aus dem Bauch heraus agieren, eine durchaus weit verbreitete. Ich denke bei Oliver Stummers Freuds geheime Freuden eher an mit Nanotechnologie bestückte Hightech-Bohrer und fluoreszierende Betonmischer. Meine Interpretation einer Interpretation einer Interpretation.
Identität des Täters, Krankheitsbild überlaufen, Persönlichkeit sind draußen, Profil oder Rekonstruktion von künstlerischer Autorschaft.
Ausschnitt aus Freuds Geheime Freuden von dem österreichischen Musiker Oliver Stummer. Ein Remix von dem zuvor gehörten Stück Polymorphes Begehren, die seelischen und andere Altertümer Sigmund Freuds von Christiane Zinzen. Die heutige Sendung stand ganz im Zeichen des von der Schriftstellerin Liesel Ulveri konzipierten Themenschwerpunktes Literatur als Radiokunst. Zu Beginn hörten Sie Prinzip I von Brigitte Falkner. Ausführliche Informationen über das Kunstradio sowie die heutige Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage. Die Adresse lautet
http://thing.at/orf-kunstradio.
Ich aber verabschiede mich für heute. Susanne Niedermeyer wünscht Ihnen im Namen des Kunstradio-Teams noch eine gute Nacht.